Liebe Schwestern und Brüder, das Alte Testament erzählt davon, dass Gott sein Volk bildet, führt und leitet und zunehmend von den falschen Bräuchen der vorjüdischen, der vorabrahamitischen Welt befreit. Am bekanntesten ist die Stelle, an der er zunächst scheinbar so wie alle Religionen auch zu der damaligen Zeit ein Menschenopfer verlangt, es dann aber rückgängig macht und damit ein Zeichen setzt, das soll nicht geschehen, nicht in meinem Volk. Und dennoch kommen so ein paar Dinge, wo man sagt, das kann doch Gott eigentlich gar nicht gewollt haben. Denn gerade in der damaligen Zeit, und wir kennen es immer noch aus Voodoo oder Aberglauben und sonst was, spielt das Blut eine schon fast magische Rolle. Manchmal müssen Verträge mit Blut unterschrieben werden. Es gibt Blutsbrüderschaften, aber auch ein Blutspakt. Manchmal muss man sein Blut in eine Zauberformel mit hineingeben, damit sie wirklich wirkt. Ein archaischer Glaube, der wirklich eigentlich nichts mehr mit dem Judentum und dem Christentum zu tun hat. Und doch kommt da dieses Ritual. Der Auszug aus Ägypten, der geschieht nach den 9 Plagen, die alle nicht wirklich gewirkt haben, durch die 10. Plage erst dann, nachdem die Erstgeborenen des ägyptischen Volkes getötet wurden. Damit das nicht dem auserwählten Volk geschieht, hätte man sich alle möglichen Zeichen, wären wir Gott, überlegen können, damit deutlich wird, das ist das Schonzeichen, das Zeichen, dass der Engel vorbeigeht. Muss es denn unbedingt Blut sein? Das ist doch etwas, das schon wieder daran erinnert, wie es in vorabrahamitischen Zeit und in den umliegenden Völkern gewesen ist. Die einzige Erklärung, die wir jetzt im Nachhinein haben, ist eigentlich auch die, die sich auf dieses verhinderte Menschenopfer bezieht. Gott hat einen größeren Plan. Gott sagt nicht nur, Isaak soll nicht geopfert werden, sondern er fügt dann 1000 Jahre später hinzu, aber ich gebe meinen Sohn. Deswegen braucht ihr das alles nicht. Und dieses Blutritual, das nun abgelöst worden ist durch ein anderes Zeichen, ist ein reales Zeichen geworden. Jesus Christus vergießt sein Blut für uns. Wir feiern sein Gedächtnis, indem wir Leib und Blut Jesu Christi als Heilzeichen empfangen. Nicht nur den Leib, den wir alle gereicht bekommen, der uns mit Jesus Christus vereint und deshalb, wie es in den Evangelien der Fastenzeit hieß und ich es ein paar Mal erwähnte, wer an Jesus Christus glaubt und sich mit ihm vereint, der kommt nicht ins Gericht. Also ein Schonzeichen, ein Ritual, das nicht nur ein Zeichen ist, sondern etwas, das uns wirklich befreit. Wir werden mit Jesus Christus eins. Und das Blut bekommt jetzt auch eine neue Bedeutung, nämlich es ist das Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Es hat nichts Magisches. Es hat nichts, wo wir sagen, da ist das Blut ja doch wieder aus der archaischen Zeit hervorgekommen und es hat so eine Bedeutung. Nein, es hat die eine einzige Bedeutung der Liebe Gottes. Es ist ein Zeichen für seine Zuneigung zu uns. Und durch nichts anderes werden wir gerettet. Das ist das Geheimnis dieser Nacht, aber auch das Geheimnis unseres Glaubens, dass alle Zeichen, die wir haben, wenn sie tatsächlich sakramental sind, durch nichts anderes erfüllt werden als durch das Handeln Gottes, der sich an diese Zeichen bindet. Liebe Schwestern und Brüder, zu den Dingen, die wir im Religionsunterricht laut Lehrplan behandeln müssen, gehören auch die 7 Sakramente. Ich bin letztens noch auf eine schöne Antwort gestoßen, als ich gefragt habe und zusammen mit den Schülern überlegt habe, was denn wohl die 7 Sakramente sind. Und sie kamen auf 6, es fehlte ihnen noch die Priesterweihe, aber sie kamen nicht drauf, bis dann ein Schüler aus der letzten Reihe sagte, Pasteurisierung. Er hat Pasteurisierung, nicht Pasteurisierung gesagt, immerhin. Aber das Sakrament tauchte bei ihnen nicht wirklich im Kopf auf. Und so passt eine andere Antwort, die mir allerdings nicht passiert ist, die man aber sich in Priesterkreisen erzählt, dass gefragt wird, wie viele Sakramente gibt es? Und dann jemand antwortet, 6 für Mädchen und 7 für Jungs. In beiden, dass die Priesterweihe uns nicht ganz so vor Augen ist, weil sie ja gar nicht für alle ist, und auch in dem Gedanken, die Mädchen haben ja nichts von diesem Sakrament, steckt, wenn wir es näher bedenken, ein neues Geheimnis, das uns besser verstehen lässt. Tatsächlich, nur wir Männer können die Priesterweihe empfangen. Aber wir haben nichts davon. Es ist keine Weihe für uns. Ganz im Gegenteil, Augustinus sagt, mit euch bin ich zwar Bischof, aber das ist nicht nur eine Gnade, sondern auch eine Gefahr. Als Priester unter Umständen zu glauben, man sei schon gerettet, nur weil man geweiht sei. Ganz im Gegenteil, genauso wie die Gaben, die wir hier im Altar wandeln, geschieht diese Wandlung deswegen, weil sie zu euch kommen möchte. Priester werden geweiht, damit sie Gottes Liebe vermitteln, nicht für sich. Die Gaben, die wir wandeln, sind keine Gaben, die gewandelt dann irgendwo im Schrank verwahrt bleiben, damit wir einen schönen Mittelpunkt für unsere Kirche haben, sondern sie werden gewandelt um euretwillen, damit Gott zu euch kommen kann. Dieses Sakrament ist eben nicht so ein Sakrament, wie wenn ich ein Zeichen habe, taufe und dann das richtige Wort dazu spreche, dass es dann sofort geschieht, sondern es geschieht zunächst die Wandlung, aber dann kommt euer freiheitlicher Akt. Kommen wir? Empfangen wir ihn? Glauben wir es? Damit das eure Entscheidung bleibt, gibt es dieses Sakrament. Damit jemand euch entgegentritt und euch zur Freiheit ruft und ihr euch zu- oder abwenden könnt, gibt es die Priesterweihe. Dieses Sakrament gibt es nicht direkt zur Erlösung für euch, sondern als Angebot, das ich euch reichen kann, das ihr aber auch ablehnen könnt, um deutlich zu machen, Jesus Christus liebt euch. Wir sind dazu aufgerufen, diese Liebe entgegenzunehmen. Mehr nicht, aber darauf kommt es an. Amen.